SWR 2 Zeitgenossen.
Fast ist man versucht zu sagen, wenn es auf dieser Welt etwas zweifelhaft oder problematisch zugeht, wenn Unrecht, Gewalt und Leid wo auch immer ihre Spuren hinterlassen haben, dann sind das die besten Voraussetzungen, um als Fall auf der Bühne von Hans-Werner Krösinger seziert zu werden. Der Eichmann-Prozess interessiert ihn ebenso wie der Genozid in Ruanda. Mal geht es um fragwürdige Geldströme in Europa, dann um die Grenzschutztruppe Frontex, den Kolonialismus in Afrika, den Braunkohleabbau oder die dunkle Vergangenheit des Karlsruher Staatstheaters. Dokumentartheater nennt sich das, was Hans-Werner Krösinger macht. Und er macht das seit über 20 Jahren zusammen mit Dokumentarfilmregisseurin und Autorin Regine Dura. Herr Krösinger, Corona hat uns ja nun alle in einen Ausnahmezustand gezwungen. Wie ist es eigentlich Ihnen damit ergangen? War das so eine verlorene Zeit oder konnten Sie die Monate dann doch produktiv nutzen?
Na, es war eine sehr merkwürdige Zeit, weil zuerst mal hat es einem sehr vor Augen geführt, wie schnell die Situation sich ändern kann. Dann fand ich, hat es einem auch erschreckend vor Augen geführt, was es für einen Mangel an Vorstellungskraft gibt.
Inwiefern? Und,
naja, also bei uns war es schlicht und einfach so, also wir hatten verschiedene Aufträge. Das ist natürlich alles dann kurzfristig verschoben worden oder abgesagt worden oder sonst was. Wir hatten die Ermittlung vorbereitet für die Volksbühne in Berlin. Dann kam der Corona-Ausbruch. Das war ein Projekt, wo das ganze Haus bespielt werden sollte. Das sollte eine Neuauflage sein von Peter Weiß, die Ermittlung, eine aktuelle Bearbeitung mit Ergänzung. Das war natürlich unter Corona-Bedingungen nicht möglich. Dann, wir sind in der Recherche darauf angewiesen, dass wir Leute treffen, dass wir Archive aufsuchen. Es war nicht möglich, Leute zu treffen. Archive aufzusuchen war nicht möglich, weil Archive gesperrt waren. Das heißt, die ganze Recherche hat sich sehr viel schwieriger gestaltet. Und natürlich hat das auch ökonomische Folgen. Also wenn Sie keine Aufträge haben, wenn die Aufträge nicht stattfinden, haben Sie Verdienstausfälle. Wir sind auch einigermaßen glimpflich davon gekommen, aber Kollegen hat es sehr viel härter getroffen, die teilweise plötzlich vor dem Nichts standen. Und man merkt dann, es gibt einen Mangel an Vorstellungskraft bei Festangestellten, was das bedeutet für Freiberufler, wenn Sachen wegbrechen.
Wie haben Sie das dann geregelt? Wenn ich Sie so höre, Sie haben ja eine sehr markante Stimme. Sie könnten ja im Prinzip so als Hörspielsprecher auch gut einspringen.
Das ist ein interessanter Vorschlag, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich habe früher ab und zu im Radio als Sprecher gearbeitet. Bei uns war es halt so, wir haben von einigen Theatern haben wir Abschläge bezahlt bekommen, einige Theater haben uns einen Vorschuss gezahlt, was natürlich bedeutet, weil sie die Produktion verschiebt sich ja, die Produktion verschiebt sich dann um 2 Monate ins nächste Jahr. Das heißt, dass sie letztendlich für das gleiche Geld mehr Arbeitszeit zur Verfügung stellen und dann muss man sehen, wie man über die Runden kommt. Aber wir waren in der glücklichen Situation, dass wir überhaupt noch arbeitsfähig blieben. Was wir gemacht haben, wir haben halt sehr viel gelesen, haben Projekte vorbereitet, aber muss ich Ihnen sagen, was mich am meisten schockiert hat, war nicht die ökonomische Situation, sondern ich fand, es gab auch einen Mangel an der Vorstellungskraft innerhalb von der Gesellschaft, wie man damit umgeht. Es gibt ein Maß von Verantwortungslosigkeit, was ich gesehen habe, weil Freunde von uns sind schwer asthmakrank und es gab so ein Mangel an Rücksichtnahme, weil man sich nicht vorstellen kann, mit dem eigenen Verhalten den anderen zu gefährden. Und das Maß an Unverwundbarkeit, was diese Gesellschaft ausgestrahlt hat, ich finde, das ist durch Corona relativiert worden. Und ich finde, es hat auch gezeigt, dass die Empathiefähigkeit sehr begrenzt ist. Das Vorstellungsvermögen, was in jemand anderem vor sich geht, der vielleicht gefährdeter ist als ich selber. Das fand ich eine relativ erschreckende Beobachtung.
Interessant finde ich, dass Sie von Unverwundbarkeit gesprochen haben. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist so eine Gesellschaft, die unheimlich darauf bedacht ist, alles regeln und kontrollieren zu können. Man hat so ein ganz starkes Sicherheitsbedürfnis und sobald mal irgendwas passiert, was irgendwie anders ist oder die Leute so ein bisschen vor Herausforderungen stellt und ihr Sicherheitsgefühl gefährdet ist, dann wird immer gleich geguckt, wo kann ich mir Orientierung holen, wo kann ich mir Rat holen. Und das ist auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal aber überreagiert, ja, also dann eben genau in diese Art Rücksichtslosigkeit führt, weil man einfach das Gefühl hat, der Boden unter den Füßen ist weg.
Ja, ich glaube, es hat was damit zu tun, wie viel Verantwortung man bereit ist zu übernehmen, für sich selbst und für andere. Und da gab es natürlich auch sehr viele schöne Beispiele. Ich kam durch einen Zufall mit einem Pfleger im Gespräch und er arbeitete auf einer Intensivstation. Was er erzählte, führte einem so anschaulich vor Augen, was auch mit dem Pflegepersonal passiert, das diesen Belastungen ausgesetzt ist, das eben sieht, wie die Leute keine Luft mehr bekommen, wie die Leute sterben unter ihren Händen, dass ich dann finde, es müsste möglich sein, sich vorzustellen, was das bedeutet, was mein Verhalten eventuell auslöst in dem Bereich eines anderen. Und davon habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel mitbekommen.
Ja, wir haben nur mitbekommen, dass es Standing Ovations gab und irgendwie Applaus auf dem Balkon eine Zeit lang. In der ersten Corona-Lockdown-Phase war das so. In der zweiten sah es dann schon wieder ganz deutlich anders aus, muss man sagen. Vielleicht machen Sie mal dann auch ein Theaterstück über diese Entwicklung auf einer Intensivstation.
Das kann sein. Also die Folgen von Corona werden in allen Bereichen der Gesellschaft spürbar sein. Das wird Folgen haben für unser gesamtes System, glaube ich. Und ich glaube, Corona ist der Anfang. Wir haben uns mal mit Frontex beschäftigt und die Sicherungssysteme, die aufgebaut werden an den europäischen Grenzen. Die Fluchtbewegungen werden zunehmen. Wir leben in der Zeit der Klimakatastrophe. Man wird sie durch Frontex nicht lösen können. Das heißt, es wird eine Gesellschaft geben, die sehr viel flexibler reagieren muss, die sehr viel flexibler auch sein muss in der Art und Weise, wie ihr eigenes Verhalten auf andere Systeme Einfluss hat. Und natürlich sind das tolle Stoffe fürs Theater, weil Theater mit Konflikt zu tun hat und weil sich im Theater, glaube ich, wenn man genug Energie aufwendet, alles beschreiben lässt.
Frontex, das ist ein wunderbares Beispiel, auch das uns zu Ihrer jüngsten Produktion führt. Frontex, da beschreiben Sie eben auch den Versuch der Europäer, sich abzuschotten gegenüber diesen Fluchtbewegungen, die nach Europa schwappen, und dass dabei auch die Grenze eigentlich immer völlig neu markiert wird, also auch verlagert wird über Europa hinaus bis nach Libyen. Hauptsache, man hält sich die Leute vom Hals. Und um Grenzziehung ging es ja oder geht es auch bei Ihrer aktuellen Produktion Westwall. Das hatte jetzt tatsächlich dann auch Premiere im Staatstheater in Mainz. Und im Mittelpunkt steht da diese monströse Grenzanlage der Nazis, also 630 Kilometer lang, 18.000 Bunker, glaube ich, oder 1.800 Bunker, ich weiß nicht genau, Sie wissen es besser.
18.000 Bunkeranlagen.
Wahnsinn. Ja. Was hat denn diesen Westwall für Sie so zum Gegenstand eines Theaterstücks gemacht? Was haben Sie da gesehen?
Also was für uns sehr faszinierend war, das ist, als der Jörg Vorhaben, das ist der Chefdramaturg vom Theater Mainz, uns ansprach und fragte, ob wir uns vorstellen könnten, da was zu machen, war es zuerst mal so, dass ich hatte noch gar nichts vom Westwall gehört. Und bei Regine war es so, dass ihr Großvater zu Schanzarbeiten an den Westwall kommandiert worden war. Und dann haben wir uns mal angeschaut, was ist das eigentlich, was ist da passiert? Und der Westwall war natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung für die Kriegspolitik des Nationalsozialismus, weil der Westwall im Prinzip die Absicherung war, die Westgrenze zu schützen, wie man der Bevölkerung sagte, um dann die Angriffskriege im Osten führen zu können, die Vernichtungskriege im Osten. Und was man am Westwall sehr gut beschreiben konnte, war, was passiert in der Region, was passiert in diesen kleinen Dörfern, in einer Gegend, die arm ist, wenn Arbeitsmöglichkeiten da sind. Bis zu 500.000 Arbeiter wurden teilweise dahin verlegt durch verschiedene Organisationen. Was passiert in so einem Dorf, wenn plötzlich, sagen wir mal, es leben 1.800 Leute leben da und dann sind 3.000 Fremdarbeiter da. Die kamen dann aus Dortmund oder Hamburg oder sonst was. Und Ausländer sind das, hieß es im Sprachgebrauch der Dörfler dann. Was passiert in so einer Dorfgemeinschaft? Wer profitiert davon? Also welcher Wirt kann sein Tanzsaal vermieten zur Unterkunft? Wer kann seinen Wagen zur Verfügung stellen, um Baumaterialien an die Grenze zu schaffen? Das sind alles Dinge, die zeigen, der Westwall ist ein hervorragendes Beispiel für ein Täterdenkmal, weil unglaublich viele Leute involviert sind, um den Westwall zu kreieren, um ihn zu schaffen. Und was für uns sehr faszinierend war als Theaterleute, ist, dass der Westwall zuerst mal ein sprachliches Gebilde war. Das heißt, von der Propaganda musste ein Bild erzeugt werden, der unbezwingbare Westwall, der Wall des Willens, der Wall der Menschen, der Wall der Leiber. Und das funktionierte, weil auf allen Ebenen operiert wurde, der Kameradschaftsgeist, der Arbeiter mit dem Spaten ist plötzlich genauso wichtig wie der Frontsoldat. Also so, der Arbeiter wird höher qualifiziert, verliert aber alle Rechte. Dann die Disziplinierungsmaßnahmen, die es gab. Privatfirmen, die auch im Westwall aktiv waren, also als Subunternehmer Aufträge übernommen haben, konnten plötzlich arbeitsunwillige Arbeiter aus ihrer Gefolgschaft melden. Das seien ja wohl Elemente, die nicht zum Gelingen des Volkswillens beitragen. Und dann kamen die ins Konzentrationslager, was damals Arbeitserziehungslager hieß. Im Arbeitserziehungslager haben sie dann halt als Zöglinge 10 bis 12 Stunden am Tag gearbeitet, kamen wieder in die Baustellen, also wurden an den gleichen Baustellen wieder eingesetzt, war ein abschreckendes Beispiel für die Arbeiter, die noch schon da waren. Das heißt, man hat dieses ganze Terrorsystem in Aktion gesehen und das macht den Westwall zu einem faszinierenden Gegenstand.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, ist total faszinierend und interessant, weil das so Auswirkungen auf ganz vielen Ebenen dann offensichtlich hatte. Ja. Bis tief in die Gesellschaft und in die Familien hinein, das haben Sie auch sehr gut beschrieben, weil das sind ja auch sehr persönliche Geschichten dieser Leute, die da an dem Westwall herum gewohnt haben. Die einen wahrscheinlich waren die großen Gewinner, die haben halt viel Geld machen können, die anderen halt eben nicht. Und es gab könnte ich mir auch vorstellen, auch Leute, die damit gar nicht einverstanden waren.
Nee, es gab auch Leute, die protestiert haben. Es gab relativ wenige, die protestiert haben. Regina hat dann klugerweise sehr schnell die Entscheidung getroffen, sich auf einen Ort zu konzentrieren. Und wir haben uns auf Steinfeld konzentriert. Und Steinfeld ist ein Ort, wo der Westwall wirklich mitten durchs Dorf läuft. Das heißt, wenn Sie da heute unterwegs sind, da sehen Sie immer noch die Höckerlinien. Das sind diese Panzersperren, die gebaut wurden, die teilweise 1 Meter oder 1,50 Meter tief in den Grund reichen. Man muss sich das vorstellen wie so Dreiecke, 4, 5 hintereinander, die als Panzersperren fungieren sollten. Und das läuft in Steinfeld, läuft das mitten durchs Dorf. Da sehen Sie halt noch den Schrebergarten, den Garten, die Garage, den Pool, der aufgestellt ist. Und da sind auch die Reste von diesen Höckern da. Und das Interessante in Steinfeld war, also Kurt Beck, der ehemalige Ministerpräsident, der kommt aus Steinfeld, das ist ein Teil seiner Familiengeschichte, der hat sich sehr engagiert für den Umgang mit dem Westwall und die Aufarbeitung, was den Westwall angeht. Wir haben den getroffen, der hat mit uns so eine Führung durchs Dorf gemacht, hat uns Sachen erzählt und bei ihm war es schlicht und einfach so, dass er sagte, in dem Haus, in dem er wohnt, 50 Meter weiter, war ein Arbeitsbarackenlager. Das heißt, wenn man sich das Dorf anschaut von der Topografie, hat man noch die Spuren dieses Zweiten Weltkriegs, der Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs, laufen nach wie vor mitten durchs Dorf, durch diese verwitterten, überwucherten, moosbewachsenen Steine. Das hat aber auch Folgen gehabt für die Nachkriegspolitik, weil sich sehr viele aus der, ich nehme einfach mal den Begriff, der da ist, von den Parteibonzen der Nazis, haben sich als Bauernführer während des Krieges die besten Grundstücke gesichert. Den Anspruch auf diese Grundstücke haben sie natürlich nicht verloren nach dem Krieg. Das heißt, nach dem Krieg war bei der Erweiterung des Dorfes die Grundstücke in Besitz ehemaliger Nazi-Größen. Die sind natürlich nicht enteignet worden, sondern haben damit eine solide Grundlage geschaffen für ihr Weiterkommen in der Bundesrepublik. Und man hat so ein Dorf, wo sich kristallisiert, wie Vorkriegsgeschichte, Kriegsgeschichte und Nachkriegsgeschichte zusammenhängen. Und das ist für jeden, der sich für Gesellschaft interessiert, eine unglaubliche Vorlage, das zu erzählen.
Wie präsent sind diese Geschichten heute noch oder ist das inzwischen alles vermoost und hat man das verdrängt und vergessen?
Das ist sehr unterschiedlich. Das ist im Dorf selbst ist das sehr präsent und das war sehr schön, als wir das Projekt im Theater vorgestellt haben. Da kam eine Frau von der Kasse, kam auf uns zu und sagte, dass ihr Vater aus einem der Nachbardörfer von Steinfeld kommt. Sie hatte aber noch nie mit ihm darüber gesprochen und sie hat ihn dann angesprochen. Regina hat dann gleich gesagt, es wäre schön, wenn wir ihn mal treffen könnten oder mit ihm telefonieren könnten oder sonst was, der ist 92. Und dann haben wir ihn angerufen und haben mit ihm gesprochen und er hat erzählt, wie er als Jugendlicher zu Schanzarbeiten eingesetzt war am Westwall, was da passiert ist und was eine wunderschöne Begegnung war. Er ist zur Premiere gekommen, es war ja großartig, dass eine Premiere mit richtigen Menschen in einem Theater stattfinden konnte, wo Leute auf der Bühne etwas tun und andere Leute sitzen im Saal und gucken zu und eben nicht vorm Schirm zu Hause. Und das war einfach ein sehr schönes Erlebnis, weil er einen Teil seiner Geschichte verhandelt sah auf dieser Theaterbühne. Und es war für die Schauspieler auch eine gute Erfahrung. Das ist nicht Erinnerungsarbeit, die vergessen ist. Das ist Erinnerungsarbeit, die was zu tun hat mit dem Hier und Heute.
Jetzt habe ich schon ganz viel erfahren durch Ihre Erzählungen, was Sie so alles treiben im Vorfeld. Das heißt, Sie suchen Kontakt zu Zeitzeugen, Sie recherchieren vor Ort. Ich weiß, Sie gehen in die Archive, das haben Sie auch schon erzählt, ganz eingangs. Und irgendwo konnte ich bei Ihnen lesen, dass Sie also mindestens 2000 Seiten studieren. Also Sie haben eine Menge, eine Fülle von Material, wenn Sie eine solche Produktion angehen letztlich. Wo finden Sie da den roten Faden und wie entscheiden Sie, nach welchen Kriterien entscheiden Sie, was Sie weglassen, was Sie streichen und was Sie mit reinnehmen?
Das ist das Schwerste. Wenn wir anfangen, also wenn Regina und ich anfangen mit einer Produktion, ist zuerst mal das Interesse für den Gegenstand und dann, es gibt ja die schöne Geschichte von Benjamin, dass immer, wenn er in eine fremde Stadt kam, er den Stadtplan erstmal verkehrt rumgehalten hat, um sich zu verlaufen. Und das heißt, was wir dann machen, wir verlaufen uns erstmal. Also wir gehen in möglichst viele Richtungen los und lesen alles Mögliche, wirklich in alle Richtungen, erstmal ohne Beschränkung. Dadurch brauchen wir auch lange für die Projekte und recherchieren einfach in viele Richtungen, versuchen uns mit Leuten zu treffen, Gesprächspartner zu finden. Und daraus kristallisiert sich dann nicht der eine rote Faden, sondern verschiedene rote Fäden kristallisieren sich dann raus. Und Regina hat die Verantwortung für den Text. Dann machen wir es halt so, dass wir verschiedene Pools bilden von Materialien. Und mit diesen Materialien gehen wir in die Probensituation rein. Und für die Schauspieler ist das ja auch eine ungewohnte Situation. Wir fangen nicht an mit einem fertigen Theaterstück, sondern wir fangen an mit einem gemeinsamen Interesse an einem Gegenstand, einer Fragestellung. Und dann muss man mit dieser Gruppe gemeinsam herausfinden, was findet diese Gruppe erzählenswert. Und das kristallisiert sich in diesen ersten Proben raus. Es sind Leseproben, die dauern manchmal 2 bis 3 Wochen. Das spitzt sich zu. Also werden immer mehr Sachen weggeschnitten. Man schneidet einfach das weg, was dann nicht passt. Und man schneidet aber nicht alles weg, was nicht passt, weil es soll schon sperrig bleiben. Weil man weiß ja auch nicht, ob das, was man selber jetzt für wichtig hält, ist das wirklich das Wichtige an dem Punkt. Das ist ja nur eine Momentaufnahme. Wir sind ja keine Historiker. Wir investieren halt einfach diese Lebenszeit und diese Energie und sagen, das ist das, was wir für mitteilenswert halten. Und Regina hat da eine sehr klare Schneise reingeschlagen, in den Westwall zum Beispiel. Und anhand dieser Schneise bewegen wir uns jetzt und gucken, wo sind die Lichtungen. Deswegen ist auch wichtig, dass Regina den Text macht. Ich kann mich ganz schlecht von Details trennen. Ich bin so ein Detailfanatiker. Ich bleibe dann gerne an Sachen hängen so und finde das dann ganz wichtig und so und so. Aber zu viele Details verstellen manchmal das Bild.
Also und da gibt es bei Ihnen dann auch eine klare Arbeitsaufteilung, das höre ich auch schon daraus.
Das ist auch wichtig. Also es ist gut, dass man gemeinsam in eine Richtung geht und gegenseitig dann auch immer wieder Rücksprache nimmt, diskutiert. Es geht ja um die Sache. Es geht darum, dass die Sache in Erscheinung treten kann. Also es geht darum, wir nennen das immer so bei den Sätzen, das sind ja teilweise sehr komplizierte Sachen, wenn wir mit Amtsunterlagen arbeiten, mit Verordnungen arbeiten, das sind ja Schrifttexte, die sind ja nicht geschrieben für die Bühne. Und es geht darum, den Raum zu schaffen, um die Texte freizulegen, sie freizustellen.
Aber Sie bleiben bei den Texten, dann bleiben Sie schon dabei.
Ja klar, wir bleiben bei den Dokumenten. Weil ich glaube, es gibt diese Kraft des Dokuments, wenn es an einer anderen Stelle in Erscheinung tritt.
Wissen Sie, was ich total interessant finde, ist, dass ich glaube, ganz viele Leute haben die Vorstellung, Dokumentartheater, da wird irgendwie die Wahrheit abgebildet. Aber das ist es ja eigentlich gar nicht. Es geht Ihnen ja nicht darum, die Realität abzubilden, weil Sie lassen ja ganz viel weg.
Genau. Das ist immer eine Entscheidung, die Sie treffen. Sie haben halt, sage ich jetzt mal, 1000 Seiten Material. Sie wissen aber, so ein Theaterabend ist beschränkt auf 90 bis maximal 120 Minuten, wenn Sie mit dieser Strategie arbeiten, mit der wir arbeiten, nämlich das Publikum zu fordern. Dann gibt es nur eine bestimmte Zeitspanne, die zur Verfügung steht. Also jede Entscheidung für ein Dokument ist die Entscheidung gegen 10 andere. Das heißt, das, was Sie darstellen, und deswegen müssen Sie auch die Lücken haben in dem, was Sie herstellen. Es geht nicht darum, dass die Leute nachher rauskommen und sagen, oh ja, das haben die sich gedacht. Und so denke ich das auch. Und das ist toll, dass wir beide in die gleiche Richtung gedacht haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man sagt, wir stellen das zur Diskussion. Wir stellen das euch vor, vielleicht könnt ihr das brauchen. Wir versuchen, etwas sichtbar zu machen. Und in dem Moment, wo sie das anschauen, kriegt das auch eine Relevanz für sie selber.
Ich würde gerne da nochmal was Grundsätzliches fragen. Also das sind ja, finde ich, gewaltige Stoffe, die Sie da in Angriff nehmen. Den Westwall jetzt oder Nürnberger Prozesse oder Ruanda oder, ich habe schon gesagt, Frontex. Das sind wahnsinnig ausufernde Stoffe. Ist das nicht dann irgendwie auch eine ziemliche Anmaßung, die in einem 2-stündigen Theatererlebnis dann verdichten zu wollen?
Doch, das ist eine Anmaßung. Haben Sie völlig recht. Das ist aber eine Anmaßung, ich glaube, die wir rechtfertigen können, durch die Lebenszeit und die Energie, die wir investieren, die wir da reinstecken. Und es ist eine notwendige Anmaßung, weil ich glaube, wenn wir das können, dann können sie das auch. Und es ist ganz viel, was im Allgemeinen in der Nachrichtenlage so an einem vorbeirauscht. Weil dann kommt schon wieder was Neues, dann kommt was anderes und dann kommt dies und dann kommt das. Und manchmal ist es gut, einen Moment innezuhalten und zu gucken, zu schauen, was ist da eigentlich. Ich weiß zum Beispiel, das Frontex-Thema, das haben wir behandelt, das Stück haben wir gemacht 2013, oder 14 war es, da hat noch kaum jemand von Frontex gesprochen. Das Interessante war, wir hatten vorher einen Abend gemacht über Somalia. Und Somalia war interessant für uns, weil Somalia gilt als der gescheiterte Staat schlechthin. Und Sie wissen, dass Somalia gibt es halt die Verbindung Mogadischu zum deutschen Herbst, zur Entführung der Landshut. Und auch die Rettungsaktion damals, als die Landshut dann befreit wurde durch die GSG 9, hat Folgen gehabt für den somalischen Staat. Und für uns war es wichtig, einfach das mal anzugucken und die Geschichte von Somalia zu erzählen. Dann stellten wir fest, dass ganz viele Leute aus Somalia flüchten, weil es eben kein sicheres Staatsgebilde mehr ist. Und die waren konfrontiert mit Beamten von Frontex. Und da haben wir zum ersten Mal von Frontex gehört. Und dann haben wir gedacht, Frontex, das ist ein Thema, da kann man wirklich drüber erzählen. Das ist was gerade entsteht. Das ist die am schnellsten wachsende unabhängige Agentur, die es in Europa gibt, mit einem unglaublichen Budget. Und dann haben wir gesagt, da machen wir ein Thema draus. Und dann haben wir Frontex angefragt, weil wir uns gerne mit denen getroffen hätten, um darüber zu sprechen. Haben aber keine Resonanz bekommen, also haben keine Antwort bekommen. Und dann haben wir als Strategie entwickelt, wir nehmen einfach alles, was an Informationen zu Frontex verfügbar ist, zum damaligen Zeitpunkt, und bauen daraus einen Abend. Und sind dann sehr schnell auf Budgetpapiere gestoßen im Europäischen Parlament, auf die Zeitung, die Frontex selber raufgibt, auf öffentliche Interviews, die der damalige Leiter von Frontex gab, auf Strategiepapiere, zu Fluchtbewegungen, wie die Europäische Union damit umgehen will. Es sind alles Sachen, die verfügbar sind. Man muss nur Energie aufwenden, um sie zu bekommen. Und so konnten wir ein vielfältiges Spektrum zusammentragen an Materialien, die für uns was erzählten zur Frage von Frontex und zur Frage europäischer Asylpolitik. Aber Sie haben recht, es ist eine Anmaßung. Ja, ich glaube nur, man muss es machen.
Man muss es machen. Dadurch werden ja dann auch diese großen Linien sichtbar auch, ja, also die im Prinzip ja sonst im Verborgenen bleiben, die sie dort ausgraben. Das finde ich ja auch nochmal ganz faszinierend. Also wenn ich nochmal auf den Westwall gucke, da könnte man ja sagen, das ist so ein historisches Thema, aber es hat natürlich eine ganz aktuelle Implikation.
Ja, vor allen Dingen ist es so, der Westwall ist eine sichtbare Narbe in der Landschaft, weil das hat natürlich Spuren in dieser Landschaft hinterlassen. Das ist, wir haben dann herausgefunden, es gab Landschaftsarchitekten. Die Landschaftsarchitekten waren zuständig für die Tarnung des Westwalls, der Bunkeranlagen, der Gefechtsstellung. Und diese Landschaftsarchitekten waren aber auch mit zuständig für die Begrünung von Auschwitz zum Beispiel. Die Landschaftsarchitekten, einige von denen, sind im Nachhinein führende Mitglieder in der deutschen Naturschutzbewegung geworden, in den 50er und 60er Jahren in der Bundesrepublik. Es gibt diese ungebrochenen Karrieren, die erzählt werden können. Und ich glaube, weil nach der Wiedervereinigung hat man sich sehr beschäftigt mit der Geschichte der DDR. Es ist auch gut, sich die Geschichte der Bundesrepublik anzuschauen, von der Gründung bis heute. Das ist ein fortwährender Prozess. Und auch da gibt es Linien, die nicht in Vergessenheit geraten sollten.
Was passiert, wenn Sie diese Linien sichtbar machen? Also ist das sozusagen, wir benennen das jetzt, wir zeigen das auf und gut ist? Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Was ich damit sagen wollte ist, Sie bewerten das nicht politisch oder moralisch oder auch nicht pädagogisch. Also das ist ja nicht Ihr Anliegen.
Nee, es gibt von Müller diesen wunderbaren Satz in der Hamlet-Maschine, wo er sagt, mein Platz, wenn mein Drama noch stattfinden würde, wäre auf beiden Seiten der Front. Auf der Seite des Steineschmeißers und auf der Seite desjenigen, der vom Stein getroffen wird. Und ich glaube, im Theater haben Sie einen wunderbaren Ort, um Gegensätze aufeinanderprallen zu lassen, um Dinge zu erzählen. Die Welt ist manchmal komplizierter, als sie uns erscheint. Und die Widersprüche kann man benennen. Aber die Widersprüche entbinden einen nicht von der Verantwortung, selbst für sich eine Position zu wählen. Und ich glaube, man kann vom Theater nicht einfordern, es geht mal um die, in Anführungszeichen, die Haltung. Das Theater kann einem die Haltung nicht abnehmen. Aber ich glaube, wenn Sie um Zusammenhänge wissen, muss das Folgen haben für Ihr eigenes Handeln. Und diese Konsequenzen müssen Sie selber ziehen. Und die Verantwortung liegt dann bei Ihnen. Und ich glaube, dass, ja, das mag jetzt ein großer Satz sein, aber wie heißt es bei Rilke, da ist keine Stelle, die dich nicht sieht, du musst dein Leben ändern. Und Kunst ist was, das kann einem dabei helfen. Kunst ist was, das kann einem dabei helfen, hinzuschauen und ja, Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen.
Wie haben Sie das gelernt, Herr Krösinger, genau hinzuschauen? Also wenn man mal so Ihre biografischen Daten anschaut, Sie sind 1962 in Bonn geboren, das heißt also in der alten Hauptstadt, Bundeshauptstadt und mit Nähe wahrscheinlich zum Parlament und auch ja zur Bundesregierung, in dem Sinne mit Nähe, weil Bonn nicht die eine sehr überschaubare Stadt, sagen wir es mal so. Und kommt daher auch so ein bisschen so dieses politische Interesse? Oder ist das jetzt zu weit hergeholt?
Es gibt ja das ist gar nicht weit hergeholt. Es gibt über Bonn ja diesen wunderbaren Satz, in Bonn regnet es oder die Schranken sind geschlossen. Das war so ein Satz in den 60er Jahren. Aber das ist nicht schlecht, in so einer Kleinstadt aufzuwachsen, in so einem internationalen Dorf. Und ich war auf einem humanistischen Gymnasium. Und bei uns war es halt so, dass der 5. September 77, der Anschlag auf Schleier in Köln, eine große Bedeutung hatte, weil auf einmal verwandelte sich die Stadt, also dieses kleine internationale Dorf, man hatte das Gefühl, in einen Kriegsschauplatz, weil am nächsten Tag waren an jeder Straßenkreuzung, ich bin zu Fuß zur Schule gegangen, waren Polizisten postiert mit Maschinenpistolen, so, es gab Überprüfungen, die Nervosität war da, weil man befürchtete einen Anschlag auf die Regierung eventuell. Das Klima war innerhalb, als hätten sie über Nacht einen anderen Staat angeschaltet. Und da war ich 15, das heißt, es ist so eine Zeit, wo man anfängt, sich zu politisieren. Und ich fand es eine sehr merkwürdige Erfahrung. Ich fand es auch ziemlich erschreckend, wie schnell nach der Todesstrafe gerufen wurde, die Reaktion auf die Selbstmorde von Ernst Wilhelm Baader in Stammheim, wie viele Leute der Meinung waren, dass, also wenn sie sich nicht selbst umgebracht haben, dann wäre es aber gut, wenn der Staat es getan hätte und so. Ich war sehr überrascht von diesem Klima in der Bundesrepublik, was ich mir so nicht erklären konnte. Und weil ich in der Schule eigentlich was anderes vermittelt bekam, was die Bundesrepublik sei. Und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, wir hatten einen sehr engagierten Deutschlehrer. Und er sagte halt, es gibt bestimmte Texte, die sind wichtig, aber die wird er in der Schule nicht verhandeln, weil man die in der Schule nicht verhandeln kann. Und dann empfahl er uns von Peter Weiß die Ermittlung. Und ich war gerne im Deutschunterricht, dann habe ich mir das geliehen in der Stadtbibliothek. las das, hatte einen Theatertext in der Hand und das Buch war voll mit Anmerkungen. Falsch, stimmt nicht, gelogen, kann man so nicht sagen, Kommunist. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Was ist denn das? Und wie kann das ein Stück, ein dokumentarisches Stück über den Auschwitz-Prozess, von dem ich damals auch noch nicht so wahnsinnig viel wusste, wie kann denn das alles Lüge sein und sonst was? Und das Interessante daran war, dass dieser Leser da seinem Ärger Luft gemacht hatte und das aber als Kommentar in die Bibliothek zurückgegeben hatte. Dann war ich halt neugierig und dann habe ich angefangen, mehr von Peter Weiß zu lesen und Geschichte hat mich auch immer interessiert, dazu mehr zu lesen. Und das sagt auch was über die Kraft von Sprache. Das sagt was über die Wirkungsmächtigkeit von Sprache. Und dann ist man auf der Spur. Und ja, da bin ich dann geblieben.
Wobei Sie haben dann tatsächlich Geschichte und glaube auch Jura studiert, aber dann sind Sie gar umgesattelt, sind dann zum Studium ans Gießener Institut für angewandte Theaterwissenschaften gegangen, waren dann, ich raff das jetzt mal so ein bisschen, dramaturgischer Assistent von Robert Wilson und das muss man auch sagen, ist ja so ein absolutes Schwergewicht in der Szene, ein Mann, dem man eigentlich auch ganz locker mal eine Sendung widmen sollte, könnte, sehr vielseitig. Und der Wilson wiederum war eine gewisse Zeit lang mit Heiner Müller unterwegs, den Sie ja auch schon erwähnt haben. Die beiden haben sich 1977 kennengelernt und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu Ihnen, denn Sie waren ja auch später künstlerischer Mitarbeiter dann bei Müllers Hamlet-Maschine am Deutschen Theater in Berlin. Also was haben Sie aus dieser Zeit, was haben Sie von Wilson, was haben Sie von Heiner Müller mitgenommen?
Also ganz kurz, ich bin damals öfter nach München getrennt, um mir Theaterstücke anzugucken und habe damals in München, das muss 82 gewesen sein oder 83, The Golden Windows gesehen. Das war eine Aufführung, die er gemacht hat an den Kammerspielen mit Peter Lühr. Und ich hatte sowas noch nie gesehen im Theater. Ich kam da raus und ich war völlig baff, dass man an einem Abend in einer Viererkonstellation, zwei alte Schauspieler, zwei junge Schauspieler, quasi Familienkonstellation, so viele Dinge von Welt erzählen kann, das hat mich umgehauen. So habe ich Wilson kennengelernt. Das war ein prägender Eindruck. Und dann, als wir in Gießen waren, da darf man, glaube ich, den Professor Wirth nicht vergessen und Hans-Dietz Lehmann, die uns immer gesagt haben, ihr werdet hier für ein Theater ausgebildet, was es noch nicht gibt. Aber wenn es das geben soll, dann müsst ihr das machen. Und es ist wichtig, das muss euren Interessen entsprechen. Und im Theater ist es möglich, alles zu erzählen. Müller war Gastprofessor bei uns, der hat mit uns Hamlet-Maschine gemacht, da habe ich mitgespielt damals. Und ich wusste nicht so genau, wie es weitergehen sollte in Gießen am Institut und so. Und man musste sich halt bewerben für Assistenzen und Hospitanzen und sonst was. Und dann hatte ich mich halt bei Wilson beworben. Der hat damals Hamlet-Maschine in New York gemacht. Und bekam dann die Einladung, ich könne kommen und da mitarbeiten. Dann bin ich da hingefahren und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Diese Begegnung mit New York war unglaublich, obwohl man nicht so wahnsinnig viel von der Stadt gesehen hat, weil wenn man für Wilson arbeitet, arbeitet man 12 bis 14 Stunden am Tag. Das ist ein Mann, der damals einfach keinen Schlaf brauchte. Das ist so. Und das mag jetzt merkwürdig erscheinen für Leute, die das Wilson-Theater kennen. Es gibt in den Proben von Wilson eine unglaubliche Freiheit, weil jeder kann was sagen zu den Dingen, die da auf der Bühne vor sich gehen. So war das damals. Jeder kann das beschreiben, aber er muss es genau beschreiben. Man muss verstehen, warum er das beschreibt, was er sieht. Und das war für mich eine unglaubliche Schule des Sehens, des Hinguckens. Dann habe ich halt da mitgemacht bei Hamlet-Maschine. Dann gewann die den Obie, das ist so eine Art Off-Broadway-Oscar. Und das gewann Wilson damals zum ersten Mal. Und dann haben sie in Amerika, dann haben sie ein Label. Dann gehören sie zu einer erfolgreichen Produktion. Und dann kam das Angebot von Müller, ob ich Lust hätte mitzumachen bei der Hamlet-Maschine in Ost-Berlin. War natürlich eine unglaubliche Chance, eine unglaubliche Herausforderung. Und es war dann interessant, an der Produktion mitzuwirken. Die hatte ja einen Produktionszeitraum von 8 Monaten, die konzipiert war als eine Kritik am bestehenden Staat. Und während produziert wird, löst dieser Staat sich auf. Das heißt, der Adressat für das Stück, für die Inszenierung, ist im Prinzip verloren gegangen. Und das interessierte auch niemanden mehr so richtig. Und dann, was ich wirklich eine sehr kraftvolle Entscheidung von Müller fand, dass er einfach gesagt hat, wir machen das jetzt und die Inszenierung dauert 8 Stunden. Und man erzählt Hamlet und man benutzt die Hamlet-Maschine quasi als ein Störfeuer für Hamlet. Und dieses Rausnehmen aus der Zeit, während die um einen herum alles zusammenbricht. Hamlet-Maschine klang ja teilweise wie ein Zeitkommentar. Also Sie kennen diese Sätze da. Der Aufstand beginnt als Spaziergang gegen die Verkehrsordnung während der Arbeitszeit. Das war ja alles das, was stattfand. Aber das Theater interessierte niemanden mehr. Und als die Hamlet-Maschine rauskam, waren diese 8 Stunden natürlich eine Behauptung, das Theater ist ein Ort, an dem über andere Dinge auch in schwierigen Zeiten nachgedacht werden kann. Und das war eine Setzung. Das war eine gewaltige Setzung.
Aber ich denke, danach ist dann erstmal auch die Luft raus, oder?
Das stimmt. Danach war die Luft auch erstmal raus. Das stimmt, das ist richtig. Na, es war ja auch so, das ist also viele der Privilegien der DDR-Schauspieler gründeten sich ja auch darauf, dass sie Dinge eben sagten, die woanders nicht gesagt werden konnten. Und Herr Ulrich Mühe hat das sehr toll beschrieben. Er sagte halt so, bei dem DDR-Publikum, was er hatte, die saßen vorne auf der Stuhlkante. Und die haben genau zugehört, weil das Referenzsystem das gleiche war. Wenn er an bestimmten Stellen Pausen machte, dann wusste er, was für einen Brennwert diese Sätze haben. Und plötzlich waren die Theater erstmal ziemlich leer. Und als die Leute dann wiederkamen, hatte man das Publikum, ja, das lehnte sehr entspannt an der Rückenlinie, hatte die Füße, soweit es eben möglich war, in den engen Gängen, Zuschauerreihen, ausgestreckt, saß sehr entspannt und hatte mir die Haltung, so, jetzt zeig mal, was du kannst.
Also da ist so eine Zäsur, da muss man sich erstmal neu orientieren. Das, denke ich, war für Sie auch so eine Zeit, wo man erstmal gucken muss, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter. Und ich habe gelesen, zum Dokumentartheater, da sind Sie eigentlich gekommen, auch durch einen Aufenthalt an der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart.
Ja, das war die Rettung. Das kann man nicht anders sagen. Ich wusste auch nicht in dem Moment nicht genau, wie es weitergehen sollte mit Theater. Hatte mich dann beworben in Stuttgart für dieses Stipendium, bekam dann ein Jahresstipendium. Und das war ein unglaublicher Freiraum, weil das Tolle an der Akademie in Stuttgart ist, dass sie zusammen sind mit Leuten aus ganz vielen Sparten. Also dass sie zusammen sind mit Musikern, mit Architekten, mit bildenden Künstlern, mit Schriftstellern, Theaterleute sind da. Und das Haus ist ein Freiraum. Und was ich sehr interessant fand, weil ich mich immer für die Orte interessiere, an denen ich mich aufhalte, war, dass dieses Solitude, Schloss Solitude war ja das Lustschloss des damaligen Herrschers Karl Eugen. Und jetzt gibt es ein anderes Schloss in Ludwigsburg, das war das Verwaltungsschloss. Und es gibt eine Straße, die die beiden Schlösser verbindet, die Solitude-Allee. Und an dieser Solitude-Allee, wirklich genau an der Solitude-Allee, liegt Deutschlands prominentestes Gefängnis, Stammheim. Das sind so diese alten Spuren der Macht, Geschichte hinterlässt Spuren. Und dann bekam ich durch einen Zufall von einem Kollegen die Vernehmungsprotokolle von Eichmann, das Originalmaterial, das sind diese 3600 Seiten, dieses Vernehmungsprotokoll. Und auf der Solitude hatten während des Nationalsozialismus Schulungskurse für den Nachwuchs der SS stattgefunden. Das heißt, es schien mir der richtige Ort, dieses Vernehmungsprotokoll von Eichmann an diesem Ort umzusetzen. Und wir wollten das dann machen im Kuppelsaal des Schlosses und im Kuppelsaal eine Aufführung installieren, mit zwei Schauspielern, die genau in der Mitte des Kuppelsaals an einem sehr langen Tisch sitzen und dieses Vernehmungsprotokoll machen. Und dann gab es ein Hin und Her mit der Schlösserverwaltung Baden-Württemberg, die das Projekt sehr begrüßenswert fanden und sehr interessant und alles mögliche. Auf jeden Fall ging es dann ein halbes Jahr hin und her. Und dann bekamen wir eine wunderbare Mitteilung. Sie konnten das leider nicht genehmigen, weil sie befürchten eine abstrakte Beschädigung der Liegenschaft durch Art und Charakter der Veranstaltung. Und das ist natürlich großartig. Leider hatten wir das nicht schriftlich. Aber dann haben wir das Stück natürlich doch gemacht, eben nicht im Kuppelsaal, sondern in der Akademie, was 50 Meter weiter war. Und das war so der erste Schritt ins dokumentarische Arbeiten. Ich hatte mich immer für Geschichte interessiert. Peter Weiß ist ein sehr wichtiger Autor für mich gewesen. Hochhuth fand ich interessant, was er machte. Und das fand dann statt und dann sind das halt Glücksfälle. Das heißt, das wurde damals wahrgenommen. Wir hatten damit ein Gastspiel in Berlin und seitdem machen wir das. Und das ist aus jeder... Sie werden das kennen, aus jedem Stück ergibt sich eine neue Fragestellung, weil es gibt immer, weil Sie am Anfang sagten, das kann gar nicht objektiv sein, das ist nicht die Wahrheit. Aber in jedem Stück haben Sie so Leftovers, so Reste, eben Fragen, die Sie nicht beantworten können. Wie bei Somalia war Frontex tauchte auf, aber wir konnten das nicht im Zusammenhang mit Somalia erzählen. Aber wir konnten es erzählen, indem wir einen eigenen Abend daraus gemacht haben. Für uns ist es ein kontinuierlicher Arbeitsprozess, weil nur ein Teil der Fragen kann ja beantwortet werden. Manche Fragen können präzisiert werden, aber die Arbeitsfelder bleiben ja da. Dadurch ist es für uns quasi ein kontinuierlicher Arbeitsprozess.
Haben Sie sich nie vorstellen können, mal was anderes zu machen? Was völlig anderes?
Ich habe eine Zeit lang ab und zu Musiktheater gemacht, also experimentelles Musiktheater, neues Musiktheater, bei dem Klaus Zehlern in Stuttgart an der Oper. Vor 3 Jahren habe ich zusammen mit Regine, vor 4 Jahren war es, hier in der Staatsoper in Berlin bei Jürgen Flimm eine Kammeroper gemacht von Matthias, Die Luft hier scharf geschliffen. Da geht es interessanterweise um die Isolationshaft von Ulrike Meinhof und Ossip Mandelstamm. Das ist natürlich toll, weil da haben sie im Musiktheater, das ist so komplex, gerade in diesem neuen Musiktheater, die arbeiten mit Strukturen, die arbeiten mit einer Genauigkeit, mit einer Präzision, die total faszinierend ist. Und da ich nicht vom Musiktheater komme und Regina auch nicht, ist das natürlich ein Geschenk, mit sowas arbeiten zu dürfen, mit Leuten zu arbeiten, die ihre Sachen verfolgen. Weil das können sie nur machen, wenn sie sehr hartnäckig sind, also wenn sie sehr genau wissen, warum sie das tun. Und das ist, ja, das ist immer eine Erholung, wenn man mit sowas arbeiten kann.
Aber es ist natürlich schon auch wieder ein politisches Thema. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen, Sie machen jetzt nur ganz entspanntes Musiktheater.
Das hat sich bisher nicht ergeben. Ich weiß auch nicht, ob mich das so reizen würde. Das ist halt, wissen Sie, es muss eine Herausforderung sein. Und weil Sie am Anfang sprachen von der Anmaßung, die das ist, das stimmt, das ist eine Anmaßung. Und bei einer Herausforderung gehen Sie immer das Risiko ein, dass Sie scheitern können. Aber ich glaube, wie hat Christoph Schlingensief immer gesagt, scheitern als Chance. Es ist ja wichtig, dass Sie es versuchen. Das ist ja ein kontinuierlicher Prozess, in dem man drin ist. Arbeit ist ja nicht was, was man sich aussucht, sondern Arbeit, das macht man ja. Arbeit findet einen ja auch. Und so bleiben Sie halt lebendig. Also so machen Sie halt weiter.
Eben fiel noch ein Name, den würde ich gerne nochmal aufgreifen wollen, Rolf Hochhuth. Er ist ja bekannt geworden mit dem Stellvertreter 1963, da geht es um die Beziehung des Vatikan zum NS-Regime. Und Hochhuth hat eigentlich gesagt, also an diesem Stück gibt es wenig Dokumentarisches, das meiste sei frei erfunden. Trotzdem aber, muss man sagen, hat er ja in Sachen Dokumentartheater ja Maßstäbe gesetzt, auf die sich ganz viele beziehen. Sie sich ja auch in ihrer Arbeit, obwohl sie eigentlich, finde ich, ja ganz was anderes machen. Wenn man sich den Stellvertreter nochmal anschaut, dann ist das so sehr traditionell. Die Schauspieler haben ihre Rollen, da ist viel Betroffenheit, viel Emotion drin. Ihre Inszenierungen sehen ja ganz anders aus eigentlich. Also gibt es da überhaupt eigentlich eine Gemeinsamkeit mit Hochhuths Dokumentartheater? Oder was ist dann, wenn man mal so fragen will, überhaupt der Kern von Dokumentartheater?
Der Gegenstand. Ich glaube, dass es sich um reale Vorfälle handelt. Wir haben mal in der Freien Volksbühne gearbeitet und haben dann, das gab es in der Tonabteilung, lag das, ich hoffe, dass das erhalten geblieben ist, da gab es einen Mitschnitt von der Uraufführung der Ermittlung von Peter Weiß in der Regie von Piscator. Und wir haben uns das Band angehört und das ist auf eine Art und Weise gesprochen, wo Sie heute sagen, das kann man nicht machen. Da ist wahnsinnig viel Pathos drin und Engagement und Sie wissen, wer der Gut ist und wer der Böse ist und so. Aber das hat natürlich mit der Zeit zu tun. Und das Interessante, was ich an dem Band fand, war, dass die Mikrofone waren teilweise im Zuschauerraum aufgestellt und so, dass Sie auch diese ganzen Schwingungen im Publikum mitbekommen haben, was das Stück für eine Provokation Mitte der 60er, also 65 war oder 66 war es, glaube ich, als es uraufgeführt wurde. Und dass die Schauspieler wahrscheinlich auch gar keine andere Wahl hatten, als es so zu präsentieren, um den Gegenstand eben zu behaupten in dieser Gesellschaft, die Bundesrepublik damals war. Als wir das Stück jetzt nochmal gelesen haben für die Vorbereitung an der Volksbühne, ist uns einfach aufgefallen, was ich damals auch überlesen hatte, wie oft da drin steht, die Angeklagten lachen, selbstgefälliges Lachen, die Angeklagten räuspern sich und so. Also auf was für eine Gesellschaft das stoß, wo das Gros der Gesellschaft ja überhaupt nicht damit einverstanden war, dass diese Tatbestände verhandelt werden. Das muss man sich ja auch mal klar machen. Jetzt von 2021, da sind viele Dinge sind geklärt, glauben wir. Aber die Bundesrepublik vor der Studentenrevolte war ja eine ganz andere Gesellschaft.
Heute, wie gesagt, Ihr Spiel ist ein ganz anderes. Überhaupt hat Dokumentartheater mehrere Spielarten. Also ich glaube, ganz bekannt ist ja auch das Rimini-Protokoll. Mhm. Wie haben Sie denn dann so Ihre eigene Regietätigkeit abgesetzt oder weiterentwickelt?
Das sind Versuche. Also es sind halt Versuche. So, was interessant war, ich habe, wann war das, 2007 oder 2008, wurde ich angefragt vom Kinder- und Jugendtheater hier in Berlin von der Parkaue. Und zwar ging es darum, die wollten ein Stück machen zu Kindertransporte. Und Kindertransporte, das sagte mir erstmal gar nichts. Ich dachte, oh, das sind Transporte von Kindern nach Auschwitz und so. Und dann ging es aber darum, das sind diese mehr als 10.000 jüdischen Kinder, die gerettet wurden durch die Kindertransporte nach Holland und dann nach England und da in Familien kamen. Und das fand ich einen sehr interessanten Gegenstand, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte. Und dann haben wir mit den Schauspielern zusammen da ein Stück entwickelt. Und das war sehr interessant, weil das ein Kinder- und Jugendtheater ist. Kinder- und Jugendtheater muss natürlich viel spielerischer sein als das Theater, was wir sonst machen. Und die Darsteller, die haben mir damals einfach sehr geholfen, weil das ist so diese Übersetzung in das Spielerische, dass man sich auch mehr Freiheiten nehmen kann in der Umsetzung mit dem Material, was Spielvorgänge angeht. Das ist damals eingeleitet worden, glaube ich. Und dann haben wir Kindertransporte gemacht. Das war eine sehr erfolgreiche Inszenierung, die lief sehr lange, die hat einen Preis gewonnen. Ich habe da Gefallen dran gefunden, also dass man Sachen auch spielerischer machen kann, dass Sachen transparenter, luftiger werden. Wo ich vorher auch teilweise sehr viel Respekt vor dem Material hatte und sagte, es gibt so eine Grenze, was man machen darf im Theater und was man nicht machen darf. Und diese Scheu habe ich teilweise vielleicht auch verloren. Dennoch bin ich nach wie vor der Meinung, dass man Dinge komplex und anspruchsvoll gestalten kann. Also man kann, sage ich jetzt mal, die Latte hochlegen, weil Leute strengen sich gerne an, also Leute werden gerne ernst genommen und Leute treffen gern für sich Entscheidungen. Ich muss ihnen die Entscheidung nicht aus der Hand nehmen. Man kann Leute als Erwachsene behandeln. Also als Leute, die in der Lage sind, das für sich selber zu entscheiden, was sie brauchen können und was sie nicht brauchen können. Also ich finde, dass die Arbeiten im Laufe der letzten Jahre sehr viel spielerischer geworden sind. Sie sind jetzt nicht das gigantische Ereignis an Spielfreude und Spielwitz, was vielleicht andere Kollegen da entfachen. Aber das ist ja auch immer eine Frage des Geschmacks. Weil wissen Sie, bevor Sie das sehen auf der Bühne, habe ich das mindestens 20 Mal gesehen in der Probe. Und ich muss ja in jeder Probe was für mich dann auch was entdecken, was ich interessant finde. Oder was bei mir einen Reiz auslöst, warum ich in diesen dunklen Raum da reingehe und mir das anschaue. Warum ich das mit den Leuten zusammen entwickle. Und das ist dann ganz egoistisch und ganz egozentrisch. Das ist das, was mich interessiert. Und andere Sachen interessieren mich eben weniger.
Da spielt eben auch die Rolle der Leute oder die Rolle der Besetzung natürlich eine ganz große. Ja, also es ist sehr ausschlaggebend, denke ich. Wie gehen Sie da vor? Also es ist ja nicht egal, wer welchen Text spricht. Sie haben es schon anfangs mal angedeutet, Sie gruppieren so Ihr Material und die Leute müssen sich selber annähern im Prinzip an gewisse Inhalte.
Naja, es müssen Leute sein, die gerne lesen. Es müssen Leute sein, die Lust haben, sich in Dinge einzubringen, die auch das Risiko eingehen, weil man hat halt nichts Fertiges. Man macht es halt, man produziert es. Also Regine macht den Text, das ist eine Grundlage, die man hat. Aber es ist ein Risiko. Und wir nennen es immer Schattenrisse von Figuren entwerfen. Ich bin der Meinung, wenn man einen Schattenriss von einer Figur sehr präzise zeichnet, wird der Zuschauer das ausmalen. Also eben nicht eine Situation zu Ende spielen, wo ich dann nur sagen kann, ah, das war jetzt aber gut gespielt. Also das fand ich jetzt nicht so gut gespielt, aber das fand ich, also diese Stelle, wie er den Satz gesagt hat, das fand ich sehr gut gespielt. Aber dafür war ich nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie er diesen Satz gesagt hat. Darum geht's nicht. Worum es geht ist, fordert mich das dazu heraus, mich zu den Sätzen ins Verhältnis zu setzen. Und es geht darum, dass die Leute, die das machen, die müssen das wollen. Weil sie müssen es auch behaupten. Sie müssen es auch behaupten in den Vorstellungen. Und es ist nicht so, als ob sie Romeo und Julia spielen, was auch wichtig ist, Romeo und Julia zu spielen oder Warten auf Godot oder sonst was. Diese Abende funktionieren anders. Diese Abende funktionieren über Lücken. Und in diese Abende kommen auch Leute, die sonst nicht unbedingt ins Theater kommen. Das heißt, es sind Leute, die ein anderes Verhältnis zum Material haben. Wir hatten mal eine Situation hier bei einem Stück, was wir gemacht haben über den armenischen Völkermord, wo ein Zuschauer in die Vorstellung reinrief. Da sagte eine von den Schauspielerinnen, das ist eine Gerichtsverhandlung, die nachgestellt ist, das türkische Volk hat es nicht gewusst und nicht gewollt. Und dann schrie jemand, das stimmt nicht. Und dann ist Totenstille im Theater, weil sie wissen einfach nicht, was als nächstes passiert. Und nach der Vorstellung kam dann ein älterer Mann auf mich zu und sehr zielstrebig und sagte, haben Sie das Stück gemacht? Dann Regisseur ist vorsichtig, sagt man, ja, ich habe es mit vielen anderen gemacht und so. Und dann sagt er, ja, da gab es diese Stelle, wo die Schauspielerin sagte, das türkische Volk hat das nicht gewollt und nicht gewusst. Und dann habe ich jemanden rufen hören, das stimmt nicht. Und ich muss mich jetzt bei Ihnen entschuldigen, weil ich bin das, der das gerufen hat. Meine Toten sitzen so unter meiner Haut, das ist aus mir rausgebrochen. Ich wollte Ihre Vorstellung nicht stören. Ich habe gesehen, dass die Schauspielerin sehr blass geworden ist. Und ich finde es wichtig, dass Sie das machen. Danke, dass Sie es machen. Und das kann Ihnen passieren in dieser Art von Theater. Das wird Ihnen selten passieren bei Romeo und Julia. Sie haben es eben zu tun mit gelebter Geschichte. Das ist Menschen passiert. Und Regina und ich, wir haben in Sarajevo gearbeitet. 2014 für das Goethe-Institut haben wir ein Stück entwickelt über den Ersten Weltkrieg und Narrative zum Ersten Weltkrieg in Südosteuropa. Da waren wir in Sarajevo, in Belgrad und in Istanbul. Und wenn Sie in Sarajevo sind und mit der Bevölkerung sprechen, die 3,5 Jahre lang belagert wurde, da wird Ihnen sehr schlecht als Europäer, was Europa da getan hat, als das vor sich ging. Aber das ist halt ein Teil Ihres Lebens, damit müssen Sie umgehen. Das müssen Sie halt machen.
Machen Sie in dem Sinne auch Politik?
Na, die Gegenstände an sich sind ja politisch. Es geht immer um Konflikte. Es geht meistens um ziemlich große Konflikte. Es geht um Verantwortung, die man übernimmt oder nicht übernimmt. Es geht um Folgen, die es hatte in der Gesellschaft. Und ich glaube, da bin ich sehr altmodisch, Wissen um Zusammenhänge entschuldigt nicht eigenes Nicht-Tun. Also es kann man nicht von sich abspalten. Also wenn Sie Dinge sehen und erkennen, hat das, glaube ich, Folgen für Ihr Handeln. Und selbst wenn es nur sei, dass Ihnen die Widersprüche bewusster werden, in denen Sie leben. Und irgendjemand zahlt immer den Preis für die Art und Weise, wie Sie leben. Ein Historiker hat uns das mal gesagt, das hat mir sehr eingeleuchtet. Es gibt nicht die Abwesenheit von Krieg, es gibt nur die lokale Abwesenheit von Krieg. Aber die Welt ist so miteinander vernetzt, dass Dinge, die in dem einen Gesellschaftssystem passieren, Folgen haben für das andere. Und Dinge, auch der Völkermord in Ruanda, das passiert nicht von heute auf morgen. Da gibt es Entwicklungslinien. Und wenn man die beobachtet, kann man sie beschreiben und man kann das aufzeigen. Es geschehen Dinge in unserem Namen, in dem Namen von den europäischen Idealen. Und dafür haben wir verdammt nochmal die Verantwortung.